16. Kapitel. Das System. Anastasia zog sich zurück, um sich auf das Stillen unseres Sohnes vorzubereiten. Ich sinnierte wieder vor mich hin und ging im Wald spazieren. Zwei Dinge bedrückten mich. Zum einen hatte ich nach wie vor keine rechte Perspektive für meine Vaterrolle gefunden. Zum anderen wurde mir klar, dass all die Dinge, die ich Wladimir mitgebracht hatte, für ihn keinen Wert hatten. Kein Spielzeug konnte den Waldbewohnern Konkurrenz machen, und auch meine Idee mit den Nahrungsmitteln war nichts gewesen. Muttermilch, frische Blütenpollen, Nüsse, Beeren, da konnte mein Fertigbrei natürlich nicht mithalten. Dennoch hatte ich meine liebe Mühe, die Gegebenheiten zu akzeptieren. Anastasia hatte buchstäblich nichts. Aber gleichzeitig fehlte es ihr auch an nichts, und unser Sohn wurde ebenfalls bestens von ihr versorgt. Nach der Werbung im Fernsehen zu urteilen, sollte man meinen, Kinder könnten ohne bestimmtes Spielzeug nicht auskommen. Ja, es sei geradezu lebensnotwendig. Nun, die gleichen Spielsachen erwiesen sich hier im Wald nicht nur als überflüssig, sondern sogar als schädlich. Selbst ein Bettchen brauchen Kinder hier nicht. Könnte es ein besseres Bettchen geben als eine Bärin, an deren kuscheligem Fell man selbst bei 40 Grad minus nicht friert? Auch braucht man hier weder Bettwäsche noch Windeln zu wechseln. Außerdem ist die Bärin sehr reinlich. Immer wieder fährt sie sich mit der krallenbesetzten Pranke über die Leisten und kämmt sich das Fell. Sie wälzt sich der Länge nach im Gras, nimmt dann ein Bad im See, kommt heraus und schüttelt sich, dass die Tropfen nach allen Seiten spritzen. Dann legt sie sich zum Trocknen auf den Rücken und kämmt sich wieder das Fell. Einmal führte mich Anastasia zur Bärin und ließ mich die Stelle berühren, wo der Kleine schläft. Es war ganz weich dort und so sauber und warm. Wenn ich schon für die Versorgung meiner Familie im Wald überflüssig war, so wollte ich mich als Vater doch zumindest irgendwie am Aufziehen des Kleinen beteiligen. Aber wie? Vielleicht sollte ich ja einfach voller Entschlossenheit von Anastasia eine Antwort auf diese Frage verlangen. Schließlich hatte ich bisher alle ihre Bedingungen im Umgang mit dem Kind erfüllt. Ich hatte nicht einmal darauf bestanden, dass sie die mitgebrachten Geschenke benutzt. Was mir außerdem Sorgen machte, war die Tatsache, dass ich den Lesern noch immer eine Antwort schuldig war auf ihre Bitte, ein genaues System zum Aufziehen der Kinder darzulegen. In so vielen Briefen und bei jeder Konferenz hatten die Leser immer wieder danach gefragt. Und ich hatte fest versprochen, Anastasia darüber zu befragen und im nächsten Buch das System zu beschreiben, nachdem Anastasias Sippe seit Generationen ihre Kinder aufzieht. Und was hatte ich als Antwort erhalten? Dass sie jedes System ablehnt, da alle Systeme nur Schaden anrichten würden. Das konnte ich so nicht akzeptieren. Zumindest ein richtiges System musste es doch geben. Nun denn, so dachte ich mir, schließlich hatten die Leser ja nicht mich nach einer Antwort gefragt, sondern eindeutig Anastasia. Wenn sie ihr mehr vertrauen als unseren besten Spezialisten auf diesem Gebiet, ganz zu schweigen von mir, so war es ihre Aufgabe, diese Fragen zu beantworten. Mit der Veröffentlichung der Bücher hatte ich ohnehin schon mehr als genug um die Ohren. Fröhlich und mit geröteten Wangen kam Anastasia auf mich zugelaufen und sprach: »Ich bin fertig. Unser Sohn schläft jetzt. Hoffentlich hast du dich nicht gelangweilt.« Ich habe nachgedacht.
»Worüber?«
»Darüber, dass mir der Stoff zum Schreiben ausgeht. Wie gesagt, die Leute warten auf Antworten. Antworten auf ganz konkrete Fragen. Sie interessieren sich für das Aufziehen von Kindern. Und was soll ich schon darüber schreiben? Wohl wie du mit Wladimir umgehst, wie er lebt und so weiter. Doch was werden die Leute davon haben? Nein, solche Methoden passen nicht in unsere zivilisierte Welt. Nicht jeder kann sich zu Hause eine Bärin und eine Wölfin halten oder einen Adler abrichten. Auch hat nicht jeder eine solche Lichtung vor der Haustür mit naturreinen Blütenpollen. Niemand hat so etwas. Da hast du etwas missverstanden, Wladimir. Es kommt nicht auf die Bärin oder den Adler an. Die Hauptsache ist etwas anderes. Und das lässt sich unter allen Umständen verwirklichen. Darf ich fragen, was das ist? Die Beziehung zum Kind und die Gedanken, die um das Kind kreisen. Glaube mir, einen Christus gebären kann nur eine Frau, die daran glaubt, dass sie das kann. Und wenn die Eltern zu ihrem Kind eine Beziehung haben wie zu Christus oder Mohammed, wird das kleine Kind sich bemühen, ein entsprechendes Bewusstsein zu entwickeln. Außerdem gehen alle Menschen ab und zu in die Natur. Und jemand, der den Schöpfer dieser Welt und den Sinn und Zweck seiner Werke spürt, kann für sein Kind eine Welt des Lichts und des Glücks erschaffen. Aber wie kann man so etwas spüren? Das fällt einem doch nicht in den Schoß. Was muss man dafür tun? Das ist eine Sache des Herzens. Allein mit dem Herzen kann man das nötige Gefühl und Verstehen aufbringen. Das hätte ich gern genauer erklärt. Das hast du doch selbst schon getan, als du in deinem Buch über die Kleingärtner schriebst. Wozu die vielen Worte? Wenn man Herz und Seele nicht in der Erkenntnis geöffnet hat, kann selbst eine Flut von Worten keinen Wandel bewirken. Nun gut, geschrieben habe ich darüber, aber was hat das im praktischen Leben gebracht? Die Saat ist schon am Keimen, wenn auch nicht für jeden sichtbar. Noch schwerer wahrnehmbar sind die Keime, die in der Seele wachsen. Wenn sie nicht sichtbar sind, wieso soll ich dann darüber schreiben? Ich schreibe und schreibe, aber längst nicht alle verstehen, wovon du sprichst. Einige bezweifeln sogar, dass es dich überhaupt gibt. Überleg mal, Wladimir. Könnten Zweifel nicht auch einen Sinn haben? Nein, darin kann ich keinen Sinn sehen. Wer nicht an mich glaubt, wird zumindest nichts Übles gegen mich unternehmen. Sieh es doch mal positiv, Wladimir. Ich bin für die da, für die ich da bin. Ich bin mit ihnen, wir gehören zusammen. Denk noch mal darüber nach, dann wirst du es verstehen. Ich existiere, weil es sie gibt. Ihre Kraft liegt im Schaffen, nicht in der Zerstörung. Sie werden dich verstehen und unterstützen, werden in Gedanken bei dir sein. Schön und gut, aber ich habe die Nase voll von all dem Spott der Zweifler. Bitte, zerstreue ein für allemal die Zweifel der Ungläubigen. Du könntest doch einfach im Fernsehen auftreten und deine besonderen Fähigkeiten vorführen, bat ich Anastasia. Sie antwortete: Glaube mir, Wladimir, mein öffentliches Erscheinen und ein paar Wunder würden den Zweiflern auch nicht das Licht des Glaubens einflößen. Im Gegenteil, diejenigen, die nur ihr eigenes Weltbild akzeptieren, würden dadurch nur noch mehr agitiert werden. Verschwende nicht deine Energie mit ihnen. Alles zu seiner Zeit. Jeder hat seine eigene Sternstunde. Wenn du willst, werde ich mich den Menschen zeigen, so wie ich hier vor dir stehe. Aber zuerst muss ich einer Frau helfen, die dazu gezwungen wurde, ihr Leben in einer Küche zu fristen. Sie soll verstehen, dass es auch noch andere Freuden gibt. Und einer jungen Mutter, die mit ihrem Kinde allein gelassen wurde, will ich helfen, das leuchtende Licht der Liebe zu sehen. Und dann die Kinder. Ihre Seelen müssen von der Gewalt der Dogmen befreit werden. Ach, jetzt fängst du schon wieder mit deinem Traum an. Es ist schon einiges an Zeit verstrichen seit deinem Traum. Aber was ist schon dabei herausgekommen? Ein Büchlein, ein paar Bilder und Gedichte. Aber was ist mit deinen Plänen für die Masse der Menschheit? Erzähl mir doch nichts von irgendwelchen Lichtkeimen, die in der Seele wachsen. Zeig mir etwas Reales, etwas Handfestes. Kannst du das? Nein, das kannst du nicht. Kann ich doch? Dann zeige es mir. Wenn ich es tue, setze ich dich damit der Versuchung aus, die aufstrebenden Keimlinge zu früh ans Licht zu bringen. Und wer soll sie dann vor dem Hagel beschützen? Du? Ja, ich müsste dann meinen eigenen Fehler ausbügeln, verstehst du? Durch Anastasias Gnade durfte ich nun Zeuge eines Phänomens werden, das noch wunderbarer und außergewöhnlicher war als die Dinge, die ich in meinen bisherigen Büchern beschrieben hatte. Einen Moment lang sah ich an mir oder in mir eine Menge wunderschöner Gesichter vorbeiziehen, alle von verschiedenem Alter und von verschiedenen Teilen der Erde. Es war nicht einfach nur ein kurzes Flimmern, und außer den Gesichtern sah ich auch ganze Szenen, die zeigten, was diese Menschen in ihrem Leben taten und was um sie herum geschah. Sie alle waren Menschen unserer heutigen Zeit. Um die gleiche Menge an Informationen auf einer Kinoleinwand zu zeigen, wären Jahre nötig gewesen. doch ich sah alles in einem kurzen Augenblick. Und da stand auch schon wieder Anastasia vor mir, genauso wie zuvor. Sobald ich ihr in die Augen blickte, sprach sie: »Sicher denkst du, was du gesehen hast, sei alles nur auf Hypnose zurückzuführen. Ich möchte dich um eines bitten. Denke nicht darüber nach, was es mit diesen Bildern auf sich hat und mit wessen Hilfe du sie sehen konntest. Wir sprachen über Kinder, darüber, worauf es ankommt. Hast du Kinder gesehen?« »Ja, Kinder habe ich gesehen. Ihre Gesichter waren klug und gut. Sie bauten ein wunderschönes großes Haus und sie sangen dabei. Unter ihnen sah ich einen ergrauten Herrn. Er war Akademiker und machte sogleich einen weisen Eindruck auf mich. Dennoch meinte er, die Kinder seien viel weiser als Wissenschaftler und Gelehrte. Mit jenem Akademiker gingen die Kinder um wie mit ihresgleichen, doch sie behandelten ihn höflich und achtungsvoll. Vieles in meiner Vision hatte mit Kindern zu tun, wie sie auf ungewöhnliche Weise lernten, wovon sie träumten. Aber es war ja alles nur eine Vision, wozu also so viele Worte darüber verlieren? Im wirklichen Leben ist alles ganz anders. Was du gesehen hast, ist das wirkliche Leben, Wladimir. Und bald wirst du dich selbst davon überzeugen können. Und das konnte ich tatsächlich, mit eigenen Augen.